It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful.
Ja, das Lied kennt wahrscheinlich jeder, hat bestimmt jeder allein dieses Jahr schon ein paar Mal im Radio, in irgendwelchen Kaufhäusern oder sonst irgendwo gehört. It's the most wonderful time of the year. Es ist die wundervollste Zeit des Jahres. Ich weiß, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die einen, die lieben diese Zeit, die können es im Sommer schon kaum erwarten, bis es Winter wird, bis die Feiertage kommen. Und die anderen, die können es im Winter kaum erwarten, bis das vorbei ist, der ganze Trubel, bis der Sommer kommt. Aber ich persönlich zähle mich jetzt eher zu den Ersteren. Ich persönlich, ich liebe die Jahreszeit, ich liebe das Fest, ich liebe die Feiertage. Und auch irgendwie die Tatsache, dass wir quasi 2,5 Feiertage geschenkt bekommen, um Jesus zu feiern. Das ist doch gut, das ist doch super. Und allgemein, ich bin eher so ein Wintermensch. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich im Dezember geboren bin. Keine Ahnung. Das Einzige, was fehlt, ist Schnee. aber nächstes Jahr schauen, ja. Wie schnell ist da? Leider ist in großen Teilen von unserem Land, von unserer Gesellschaft so die Bedeutung von dem Fest verloren gegangen. Die Menschen, die feiern alles Mögliche. Da haben wir am Sonntag schon drüber was gehört. Aber die meisten feiern irgendwie gar nicht mehr Jesus. Und eine Sache, die mir aber trotzdem jedes Jahr auffällt, ist, dass überall irgendwie so um die Jahreszeit plötzlich so die Rede von Liebe ist. Ja? Überall in der Werbung, in den Medien, überall geht es um Liebe. Gibt es Werbespots, es geht um Liebe. Überall reden die Menschen von Liebe. Und wenn man sich so umhört, ein Begriff, der irgendwie jedes Jahr aufs Neue fällt, ist Weihnachten, das Fest der Liebe. Und ist jetzt nicht abgesprochen, ja, Bruno hat es am Sonntag auch schon erwähnt, aber den Titel hatte ich so seit längerer Zeit so im Kopf auf das Thema heute. Ich habe es einfach so betitelt heute, Fest der Liebe. Ich weiß, der Begriff an sich ist mittlerweile ziemlich ausgelutscht und aussagelos geworden, weil die meisten Leute irgendwie das einfach so gebrauchen, ja, als leeren Begriff. Ja. Das Wort Liebe, das hat irgendwie gar keine richtige Bedeutung mehr. Man sagt halt, ja, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Aber da fängt es eigentlich an. Wenn man jetzt auf die Straße gehen würde und eine Umfrage machen würde, was ist Liebe, da wird man wahrscheinlich Dutzende verschiedene Antworten bekommen. Jeder hat so seine eigene Vorstellung, jeder interpretiert was anderes hinein. Deswegen mag ich eigentlich auch die Bezeichnung Fest der Liebe gar nicht so. Aber ich habe mir so Gedanken drüber gemacht und dachte mir so, wenn man dieses Wort Liebe richtig versteht, wenn man es anders versteht als einfach ein leeres Wort so, sondern wenn man wirklich guckt, was hat es eigentlich so für eine Bedeutung aus biblischer Sicht, dann ist der Begriff fester Liebe gar nicht mal so falsch, aber nur wenn man es so versteht. Und deswegen habe ich es heute so betitelt. Als wir dieses Jahr mit der Jugend in Wien waren, bei Awakening Europe, da war an einem Tag zeitgleich in Wien so eine große Regenbogenparade. Ja. Und man konnte gar nicht anders, als irgendwie damit konfrontiert zu werden, weil alle Läden und Geschäfte und die ganzen öffentlichen Nahverkehrsunternehmen, die haben da mitgemacht. Überall standen die Slogans in den Schaufenstern, sogar auf den Bussen, auf den Display, wo normal draufsteht, wo der Bus hinfährt, standen eben so Slogans für diese Bewegung und für das Fest. Und eins davon, was mir so ins Auge gestochen ist, war immer dieser Hashtag Love is Love. Also auf Deutsch, Liebe ist Liebe. Und die Botschaft, die der Veranstalter eigentlich mit der Aussage vermitteln wollte, war, jede Form von Liebe ist Liebe. Egal was, egal wie. Ja. Und als ich das so gelesen habe, ich fand es relativ erschreckend. Weil ich weiß nicht, ob die Verfasser sich so bewusst waren, wie pauschal diese Aussage ist und was für eine Tragweite die eigentlich hat. Aber wenn die sagen, jede Form von Liebe ist Liebe, egal wer mit wem, jede Form ist Liebe, das öffnet eigentlich die Türen für alle möglichen komischen und gestörten Formen von Liebe, in Anführungszeichen, die es so gibt in unserer Gesellschaft. Aber trotzdem gibt es mittlerweile viele Menschen, die genauso denken. Die denken, ja, Liebe ist Liebe. Hauptsache, zwei Leute mögen sich. Egal welches Geschlecht sie haben. Es gibt sogar Leute, die sagen, egal ob sie verwandt sind oder nicht und so weiter, Liebe ist Liebe, solange sie sich lieben. Aber das ist ein ganz großer Irrtum. Liebe ist nämlich nicht gleich Liebe. Allein in der Sprache, in der unser Neues Testament geschrieben ist, nämlich in Griechisch bzw. Altgriechisch, gibt es 4 Wörter, die im Deutschen und in deutschen Übersetzungen allesamt mit Liebe übersetzt werden. Und alle bedeuten aber ein bisschen was anderes. Ja? Alle bedeuten ein bisschen andere Form von Liebe. Und alle vier davon werden in der Bibel verwendet. Eins davon zusammengesetzt mit dem anderen. Aber sie kommen alle irgendwo vor. Also so viel zum Thema Liebe ist Liebe. Es gibt schon hier vier verschiedene Arten von Liebe. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal kurz an. Jetzt müssen nur die griechischen Geschwister auf uns müssen wir nachsehen, wenn ich es falsch ausspreche, weil Griechisch gehört nicht zu meinen Fremdsprachen. Das erste, was es gibt, ist Philia. Das wird benutzt für die Liebe zwischen Freunden, also Freundschaft auf gut Deutsch. Ja. Das ist eine konditionelle Interessenliebe, also die basiert auf beidseitigem Interesse. Und die ist abhängig davon, wie das Gegenüber reagiert. Also wenn du gibst, wenn du Liebe gibst, bekommst du Liebe zurück. Ja, wenn du, ihr kennt es ja alle, wenn ihr euch mit jemand anderem freundet, ihr habt gemeinsame Interessen, du findest den ganz nett und er findet dich ganz nett, ihr freundet euch an. Wenn aber die Interessen auseinandergehen irgendwann oder, keine Ahnung, die Liebe nicht erwidert wird, dann lässt auch die Freundschaft nach. Gibt ja den Ausdruck, Freundschaft muss man pflegen. Wenn die Reaktion vom Gegenüber abnimmt, dann nimmt auch diese Art von Liebe ab. Also es hängt immer davon ab, was zurückkommt. Die zweite, die es gibt, ist Storge. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ich habe es nicht gefunden. Aber das bedeutet die Zuneigung, die natürlicherweise zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Geschwistern besteht. Also so die familiäre Art von Liebe. So dieses, das, was innerhalb von der Familie herrscht. Das gibt es auch zwischen Mann und Frau in einer guten Ehe, zusammen mit anderen Formen. Das ist einfach diese Familienzusammengehörigkeit. Also wir sind Familie, wir gehören zusammen, wir sind ein Rudel, ja, eine Familie. Es kommt in der Bibel zum Beispiel vor, in Römer 12, 10 steht in der Bruderliebe, seid herzlich zueinander in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Und das Interessante ist, da ist es vermixt mit dem Philia, also da steht es drin als Philos Torgos und das bedeutet quasi eine Mischung aus Philia und Storge, eine Mischung aus Freundschaft und dieser familiären Liebe. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil so rein fleischlich betrachtet sind wir ja nicht verwandt, ja, biologisch betrachtet sind wir eigentlich nur Freunde, ja. Aber geistlich betrachtet sind wir ja Geschwister, weil wir in Gott, Gott ist unser Vater, in Gott sind wir Geschwister. Also sind wir so irgendwie so eine Mischung aus beidem. Und da passt ja das Wort. Zum einen die brüderliche Liebe und zum anderen diese Freundesliebe. Und wird hier übersetzt mit Bruderliebe. Also Brüder im Glauben. Dann gibt es noch ein drittes. Und das heißt Eros. Ich glaube, dazu brauche ich nicht arg viel sagen, weil das ist genau das, wonach sie es anhört, ist die begehrende, leidenschaftliche, emotionale Liebe, wird auch für sexuelle Liebe genommen, aber es bedeutet nicht nur das, sondern es bedeutet alles, was mit, also Liebe, die auf Gefühlen basiert, ja, Begehren, Leidenschaft, Emotion. Und es kann nicht nur Leidenschaft für einen Menschen sein, sondern es kann auch Leidenschaft für etwas sein, also Leidenschaft für eine Sache oder für ein Hobby, wenn du so richtig leidenschaftlich über was bist, alles, was irgendwie deine Gefühle in Wallung bringt. Diese Liebe hängt aber einzig an Gefühlen. Also die hängt nur von Gefühlen ab. Wenn das Gefühl da ist, ist die Liebe da. Wenn das Gefühl weg ist, ist diese Liebe weg. So, jetzt haben wir drei. Und dann gibt es noch die vierte. Die vierte Liebe, und das ist das Wort, das eigentlich immer dann verwendet wird, wenn von Gottes Liebe die Rede ist, ist das Wort Agape. Diese Art von Liebe ist anders als alle anderen Arten, die wir bisher kennengelernt haben. Weil die wir bisher kennengelernt haben, die haben alle eine Sache gemeinsam. Die haben eine Bedingung, die hängen von was ab und die müssen erwidert werden. Ja. Philia zum Beispiel, die Freundesliebe. Also es gibt Freunde, die hat man sein Leben lang, aber es gibt auch Freundschaften, die gehen irgendwann auseinander. Zum Beispiel, jeder hat bestimmt schon mal irgendwelche Schulfreunde gehabt, die er später aus dem Auge verloren hat. Oder Freunde, die verschiedene Wege gehen, weil sie plötzlich ganz verschiedene Interessen haben. Die haben einfach nichts mehr gemeinsam. Dann sind keine Freunde mehr. Ja. Und wenn die Interessen auseinandergehen, wenn die Liebe nicht mehr erwidert wird, dann sind sie auch nicht mehr Freunde. Oder Storge, klar, Voraussetzung, dass man verwandt ist oder zumindest diese Zusammengehörigkeit in irgendeiner Form da ist. Und auch hier gibt es Familien, die sich komplett zerstritten haben. Es gibt Familien, da hat der Sohn zum Vater gesagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Der Vater zum Sohn, ich will auch nichts mehr mit dir zu tun haben. Die haben sich jahrzehntelang nicht mehr gesehen und nicht mehr miteinander geredet. Also auch diese Liebe, die hat eine Voraussetzung. Eros, wie gesagt, basiert auf Gefühlen. Wenn das Gefühl da ist, schwebst du im siebten Himmel, du hast Flugzeuge im Bauch und alles, aber wenn das Gefühl nachlässt, wenn das weggeht, ist auch diese Liebe weg. Ja? Und wenn die andere Person dich verletzt, dann ist das Gefühl ziemlich schnell weg. Ja? Alle drei Arten, die hängen an irgendwas. Alle haben eine Voraussetzung oder sie erwarten irgendwas im Gegenzug. Und wenn das nicht erwidert wird oder die Voraussetzung nicht erfüllt ist, dann nimmt die Liebe ab. Aber die vierte, diese Agape-Liebe, die ist anders. Die ist bedingungslos. Die ist nicht nur ein Impuls von Gefühlen, sondern egal, ob die Liebe, die eine Person gibt, erwidert wird oder nicht, die Person liebt trotzdem weiter. Also selbst wenn der Person das Gegenüber ins Gesicht spuckt, ja, sie liebt ihn trotzdem. Also eine bewusste Entscheidung. Das ist wie Gott zu uns sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Da kommt auch das Wort vor. Weil er erwartet nicht, dass wir ein gutes Gefühl für unsere Feinde haben, aber dass wir sie liebevoll behandeln, dass wir uns entscheiden, sie trotzdem liebevoll zu behandeln. Also diese Art von Liebe hängt nicht an Gefühlen. Und wie gesagt, das Wort wird immer dann verwendet, wenn von Gottes Liebe die Rede ist. Weil genau so ist Gottes Liebe. Und diese Liebe ist die einzige Erklärung dafür, wie Gott uns eigentlich immer wieder lieben kann. Weil, wisst ihr, er hat die Menschen erschaffen zu seiner Freude, ja, um sie zu lieben, um Zeit mit ihnen zu verbringen, um in Gemeinschaft mit ihnen zu leben. Aber es hat nicht arg lange geklappt und der Mensch hat eine Fehlentscheidung getroffen im Garten Eden. Und 4000 Jahre lang haben die Menschen dann immer wieder alles getan, das ihm eigentlich nicht gefallen hat. Also alles andere als seine Liebe erwidert. Ja. Sie wollten gar nichts mit ihm zu tun haben. Sie haben genau das getan, was ihnen schadet, wovor Gott sie immer wieder bewahren wollte. So wie in dem Anspiel gerade eben. Das sollte ja darstellen, wie Jesus uns eigentlich bewahren will. Aber wenn wir ihn wegschubsen, wenn wir irgendwas nachgehen, ja, das er nicht will, er lässt uns. Er ist ein Gentleman. Und so war es mit der Menschheit. Und die Menschen haben sich immer gegen ihn gestellt, haben ihm nichts als Ärger bereitet, oft. Ja. Und wenn ich das mit uns vergleiche, wenn wir uns jetzt irgendwas bauen wollen, irgendwas, wo wir denken, oh, das wird schön, das wird richtig gut funktionieren, und wir bauen das, und wir merken, das funktioniert irgendwie dann doch nicht, und dann versuchen wir es zu reparieren, zu verbessern, und dann funktioniert es kurz, dann funktioniert es wieder doch nicht mehr, dann versuchen wir es vielleicht nochmal zu richten, irgendwann merken wir, das hat doch keinen Sinn, das funktioniert nicht mehr, dann schmeißen wir es weg und sagen, ich fange nochmal von vorne an, mach was Neues. Aber genau so hat es Gott mit uns Menschen nicht gemacht, obwohl wir nicht funktioniert haben und lange Zeit nicht funktioniert haben. Er hat uns niemals verworfen. Ja. Er hat gesagt, egal wie oft sie das verbockt und gesündigt haben, egal wie oft sie sich von mir abgewandt haben, ich liebe sie, hat er gesagt. Er hat gesagt, ich schicke meinen Sohn, ich schicke meinen geliebten Sohn auf die Erde, damit er stellvertretend für ihre Sünden bezahlt. Und das ist Gottes Liebe, das ist diese Art von Liebe, Agape. Und wenn wir unter Fest der Liebe genau diese Liebe Gottes verstehen, dann ist die Bezeichnung eigentlich mehr als zutreffend. Weil das ist das, was wir heute feiern. Wir feiern, dass Gott in seiner Liebe runtergekommen ist, auf die Erde als Mensch. Wir feiern, dass er uns so sehr geliebt hat. Johannes 4, Vers 8 steht, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Jetzt raten mal, was für ein Wort da steht für Liebe. Das ist Agape. Und da steht nicht nur, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott liebt, sondern steht, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Liebe ist nicht nur irgendwas, das Gott tut, also irgendeine Eigenschaft von ihm, sondern es ist sein ganzes Wesen eigentlich. Und so lässt sich erklären, wie unglaublich gnädig und liebend und geduldig er eigentlich ist. Vor ungefähr 2 Wochen habe ich einen Vortrag gehört von einer Wissenschaftlerin und ich fand es total beeindruckend. Zwar war das eine Neurowissenschaftlerin, die ist wiedergeborene Christin, ja, die liebt Jesus und die hat über 30 Jahre lang das Gehirn des Menschen erforscht. Und so der Zusammenhang zwischen unserem Verstand, unserem Gehirn, unserem Körper, was für Auswirkungen unsere Gedanken haben und so weiter. Und sie sagt, klar, wenn Wissenschaft, so wie es die meisten Wissenschaftler betrieben wird ohne Gott, ja, dann kommt nichts Gutes dabei raus. Aber wenn sie jetzt als Christin, wenn sie eigentlich mit Gott im Hinterkopf, wenn sie weiß, es gibt Gott, wenn sie Gott mit einbezieht in die Wissenschaft, sagt sie, dann ist das krass, weil alles, was sie rausfindet, bestätigt eigentlich genau das, was Gott sagt. Und dann ist die Wissenschaft eine Art und Weise, wie Gott uns eigentlich seine Genialität zeigt. Und sie hat gesagt, sie hat in ihrer Forschung zusammen auch mit diesen ganzen anderen Wissenschaftlern herausgefunden, dass der Mensch eigentlich ursprünglich nur für Liebe gemacht ist. Die Art und Weise, wie unser Verstand, wie unser Gehirn aufgebaut ist, also wie das Ganze alles verschaltet ist, intern, wie unser Körper auf Gedanken reagiert, ist nur dafür gebaut, um mit Liebe umgehen zu können. Und es gibt, also sie sagt, es gibt im menschlichen Körper eigentlich keinerlei Mechanismen, die dafür da sind, dass sie mit Angst und negativen Gedanken umgehen können. Und das ist aus wissenschaftlicher Sicht der Grund, warum also Gedanken der Angst und einfach negative Gedanken, warum die so zerstörerisch sind und eigentlich nur Chaos in unserem Leben anrichten, warum es so Sachen gibt wie Krankheiten, die psychisch bedingt sind oder psychisch verursacht werden. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Gott sagt, wir müssen unseren Sinn erneuern, wir müssen alle Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Weil sie hat gesagt, jeder Gedanke, den wir denken, hat Auswirkungen. Der wird gebaut im Gehirn, als Neuronen, also wird wirklich physisch gebaut. Und das wiederum steuert die ganzen Abläufe in unserem Körper. Das steuert, was für Proteine gebaut werden, was für Stoffe ausgeschüttet werden und sogar letztlich, was in unsere DNA, also in unser Erbgut geschrieben wird. Das heißt, unser Verstand bestimmt eigentlich, wie es uns geht, und was letztendlich im Erbgut landet. Wenn ich die ganze Zeit nur Schlechtes denke, nur aus Angst und so weiter handle, sorgt es dafür, dass das Auswirkungen auf meinen ganzen Körper hat. Wenn ich Gutes denke, gute Gedanken und aus Liebe heraus agiere, sorgt es dafür, dass mein Körper gestärkt wird, weil es im Prinzip die Abläufe steuert. Und es bestätigt eigentlich Gottes Wort. Er sagt, wie der Mensch im Herzen denkt, so ist er. Und die hat gesagt, alle Mechanismen, die wir haben, sind eigentlich dafür konzipiert, gute, gesunde Gedanken zu verarbeiten und gesunde Strukturen in unserem Gehirn aufzubauen, unseren Körper zu stärken. Und alles, was auf Angst, Hass, Unvergebenheit und so weiter aufbaut, das versucht der Körper oder versucht das Gehirn zwar auch irgendwie zu verarbeiten, aber da es nicht dafür gebaut ist, richtet es eigentlich Chaos an. Und das Interessante ist, sie hat gesagt, das lässt sich messen, wenn wir mit Gott kommunizieren oder wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dann arbeitet unser Gehirn auf der höchsten Aktivität, die es gibt und erreicht den höchsten intellektuellen Zustand. Ja. Und da deckt sich die Wissenschaft mit der Bibel und ich finde das interessant. Und die Tatsache, dass sie sagt, wir sind für Liebe gemacht, das bestätigt eigentlich auch die Bibel. Es sagt, selbst ihre ungläubigen Kollegen, also die Wissenschaftler, die Atheisten sind, sind sich in dem Punkt einig, dass Angst und alles, was daraus Negatives resultiert, der Mensch irgendwann erst gelernt hat, an einem gewissen Zeitpunkt. Und selbst die atheistischen Wissenschaftler sagen, es muss einen Zeitpunkt gegeben haben, in dem das Negative Einzug in den Menschen gehalten hat. Und selbst die atheistischen Wissenschaftler, hat sie gesagt, ihre Kollegen, auf dem Gebiet sprechen mittlerweile von einem genetischen Adam und einer genetischen Eva. Also sie würden niemals sagen, echten Adam, echte Eva, weil dann müssten sie alles über den Haufen werfen, was sie glauben. Aber sie reden von einem genetischen Adam, genetischen Eva. Die sagen, irgendwann muss es einen Zeitpunkt gegeben haben, ab dem der Mensch Böses gelernt hat. Indem er einen falschen Gedanken zugelassen hat, eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und wir wissen ja alle, was das war, die erste Sünde, die Ursünde. Und so bestätigt die Wissenschaft eigentlich das, was Gott in seinem Wort sagt. Das finde ich genial. Es hat mit Adam und Eva angefangen. Und es ist tatsächlich so. Sie waren für Liebe gebaut. Sie kannten gar nichts Böses. Sie kannten nie was Böses. Sie kannten keine Angst, keine Hass. Sie kannten nur das Gute. Warum? Sie waren eigentlich nur dafür gemacht. Aber erst als sie eine falsche Entscheidung getroffen haben, und der Baum heißt ja nicht umsonst Erkenntnis des Guten und Bösen, ab dem Zeitpunkt sind sie quasi erst mit dem Bösen konfrontiert worden. Und der Mensch hat sich selber in den Zustand gebracht, wo sich Gott nicht mehr nahen konnte. Und Gott ist perfekt und jede Sünde trennt von ihm. Und seit der Ursünde hätte kein Mensch mehr die Chance gehabt, jemals wieder zu Gott zu kommen. Aber Gott in seiner unglaublichen Gnade und Liebe, er hat uns nicht mit dem Problem zurückgelassen, sondern er weiß, wofür er uns gemacht hat. Er weiß, wofür er uns gebaut hat. Und deswegen hat er Jesus geschickt, um den Zustand zwischen ihm und uns wiederherzustellen. Er wusste eigentlich, die Menschen haben es vergeigt, ein für alle Mal. Ja. Er wusste, die einzige Chance, uns zu retten, ist, dass er selber Mensch wird und dass er selber stellvertretend für unsere Sünden bezahlt. Und er hat gesagt, ich tue es. Und Jesus ist gekommen, um den Zustand wiederherzustellen. Und das feiern wir heute. Und schon allein, wie Jesus auf die Erde gekommen ist, zeigt, glaube ich, auch ganz deutlich sein Herz und seine Liebe. Jesus hat gesagt, das steht in Markus 10, Vers 45, Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also ganz ehrlich, das ist krass. Ja, schon allein, dass er überhaupt kam und bereit war, sein Lösegeld für viele zu geben, das übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Ja? Und er hätte jetzt kommen können, also wenn jetzt ein Mensch hätte in diese Situation kommen müssen und der sich durchgerungen hätte, sowas zu machen, der hat gesagt, okay, dann gebe ich vielleicht mein Leben dafür, aber dann dafür will ich mit Stil und im Luxus und alles. Ne? Aber Jesus hat seine Liebe gezeigt, er hat gesagt, nö, ich komme als Diener, ja, ich komme nicht, um bedient zu werden, sondern ich komme, um zu dienen. Und er hat sich aufs Niedrigste erniedrigt. Ja? Und er kam mit der Absicht, den Menschen zu dienen, die ihn verachtet haben und immer wieder abgelehnt haben, so wie wir es am Anfang in dem Anspiel gesehen haben. Aber in dem Moment, wo der Mensch dann gesagt hat, ich will zurück, da hat er alles auf die Seite geräumt. Und wir erkennen das auch, einfach dieses Herz und diese Liebe, wenn wir das lesen, was wir heute feiern, wenn wir die Geschichte von Jesu Geburt lesen. Und zwar steht die in Lukas 2. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinus Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen, mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, der sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchtete sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt worden war. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwuchs sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Allein darin sieht man eigentlich diese Einstellung, mit der Jesus kam. Ja, also wenn wir es mal wieder vergleichen, ja, mit uns Menschen, wenn jetzt irgendwie so ein Präsident oder ein König in ein Katastrophengebiet fährt, ja, dann sucht er sich das beste Hotel aus, der lässt sich von irgendwelchen Motorkaden dahin eskortieren oder mit dem Hubschrauber hinfliegen. Und Jesus hätte alle Möglichkeiten gehabt, er hätte sich einen Zeitpunkt aussuchen können, wo die Herberge frei ist, ja, zumindest. Oder er hätte warten können, bis das erste Fünf-Sterne-Hotel gebaut ist. Oder er hätte einem Menschen den Auftrag geben können, für ihn ein schönes Zuhause zu bauen, ein luxuriöses an der Stelle. Er hätte kommen können, wenn Maria und Josef zu Hause sind und nicht auf Reise. Aber er hat genau den Zeitpunkt gewählt, wo der größte Trubel war. Ja? Wo der Kaiser Augustus eine Volkszählung angeordnet hat und das Volk kreuz und quer durchs Land reisen muss, um sich einzuschreiben, wo nirgends Platz war. Und er hat als Geburtsort eine Futterkrippe gewählt. Eine Futterkrippe, also ein Trog, wo Tiere rausfressen. Ja. Und da kann man sich fragen, warum? Ja? Weil es war auf jeden Fall kein Zufall. Er wusste, schon 700 Jahre davor hat der Prophet Micha genau das prophezeit, in Micha 5,1, dass Jesus in Bethlehem zur Welt kommen wird. Steht du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also er hat sich das ausgesucht, diesen Ort, diese Stelle. Ein Futtertrog. Ja. Und dann, die Ersten, die von seiner Geburt erfuhren, interessanterweise, waren das nicht irgendwelche angesehenen Leute oder Schriftgelehrten, irgendwelche religiöse Elite oder sonst irgendwas, keine Könige und keine Mächtigen, sondern es waren Hirten, die auf dem Feld waren und die Schafe gehütet haben. Und in dem Moment, in dem Outfit, wo die da auf dem Feld waren und wahrscheinlich dreckig und stinkend, ja, da hätte sie wahrscheinlich nicht mal jemand in eine Synagoge reingelassen oder sowas. Aber Gott hat genau sie ausgewählt, um sie in dem Zeitpunkt zum Stall zu holen. Er hat sie ausgesucht, die sollten die Ersten sein. Und wenn noch, Sterndeuter, lesen wir auch, dass er Sterndeuter ausgewählt hat. Heutzutage bekannt unter dem Namen die Heilige Drei Könige. Nur ist leider in der Bezeichnung so ziemlich alles falsch, weil erstens waren es keine Könige, sondern Sterndeuter und Magier, sowas wie Astrologen. Eigentlich Leute, die mit Gott nichts am Hut hatten, eher so das Gegenteil. Ja. Oder am ehesten noch Sternenforscher. Ja. Aber keine Könige. Und die Bezeichnung heilig will ich auch mal anzweifeln, weil die kamen aus dem Morgenland, das waren nicht mal Juden, das waren nicht mal Israeliten, die kamen aus dem Morgenland, aus einer fremden Kultur. Und Morgenland, also aus dem Osten irgendwo, es könnte heute, weiß nicht, der Iran sein oder Indien oder Ostasien, was weiß ich, wie weit weg, weiß man ja nicht genau. Aber sie kamen von sehr weit her. Und es waren auch keine drei, zumindest steht es nicht in der Bibel. Sie hatten zwar drei verschiedene Geschenke dabei, aber das heißt ja nicht, dass es drei Sterndeuter waren. Es gibt sogar Forscher, die davon ausgehen, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die davon ausgehen, dass es sogar richtig, richtig viele waren, sogar unter Umständen Tausende. Wäre möglich, würde erklären, warum in der Bibel steht, dass Herodes und ganz Jerusalem aufgebracht war, als die ankamen und nach dem König gefragt haben. Weil wenn es nur zwei, drei gewesen wären, das hätte das Volk nicht mehr mitgekriegt, aber es ist nur eine Theorie, die es gibt. Aber wie dem auch sei, die Tatsache, dass es Magier waren, Sterndeuter, die dem Stern gefolgt sind, das zeigt uns doch alles was. Und dass es Hirten waren, die Ersten, die Jesus bei sich haben wollte. Ich glaube, Jesus hat damit schon ein Statement gemacht. Erstens, er ist in der Futterkrippe auf die Welt gekommen, weil er gesagt hat, von Anfang an schon mit seiner Geburt gezeigt hat, wie sehr er sich eigentlich erniedrigt hat für uns. Er wurde nicht nur Mensch, sondern er ist quasi als in den erniedrigsten Umständen, wie du vielleicht überhaupt auf die Welt kommen kannst, auf die Welt gekommen. Bewusst. Ja. Er hat als erste Leute zu sich, also von seiner Geburt erzählt, ja, die Hirten waren. Und das zeigt uns zum einen, ja, dass er für sein Volk kam, für die Juden, ja, aber nicht nur für die Angesehenen, nicht nur für die Wichtigen und Frommen, sondern für jeden, angefangen vom kleinsten Mann, vom Hirte, für Hirte, Hirten, Fischer, Zöllner, vom kleinsten bis zum größten. Das heißt nicht, dass er jetzt die Schriftgelehrte abgelehnt hätte, wenn sie mit ehrlichem Herzen zu ihm gekommen wären. Wir sehen es ja beim Beispiel von Nikodemus. Er wollte wirklich wissen, was hat es mit dem Jesus auf sich. Und er ist heimlich bei Nacht zu ihm gegangen. Und Jesus hat ihm das Evangelium erzählt. Er hat ihm erzählt, wie man gerettet wird. Und wir wissen nicht, wie das Gespräch ausgegangen ist, weil es dann aufhört. Aber wir wissen, dass Nikodemus später sich einmal für Jesus eingesetzt hat und dass er einer der zwei Leute waren, die Jesus ins Grab getragen haben nach der Kreuzigung. Also vielleicht war er sein Leben lang irgendwie ein Sympathisant oder heimlicher Nachfolger, wenn man sowas sagen kann, von Jesus irgendwie. Aber es war einer der einzigen wahrscheinlich, die wirklich ernsthaft wissen wollte, was es mit Jesus auf sich hat. Aber er kam für alle. Und die Tatsache, dass er Hirten aus seinem Volk zu sich geholt hat, zeigt, dass er vom Kleinsten an für alle Menschen gekommen ist. Und nicht nur für die großen, mächtigen, Angesehenen. Und das Zweite mit den Sterndeutern, er kam auch für die Heiden. Ja, er kam auch für die anderen Völker, egal aus welchem Hintergrund sie kamen. Egal, ob sie vorher Magier oder Sterndeuter waren. Eigentlich schlechte Dinge. Ja, er kam für alle Menschen, die ihn aufnehmen wollen. Und allen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und allen gibt er das Recht, ein neues Leben mit ihm anzufangen. Egal, was davor war. Ich glaube, das hat er gezeigt, erstens, wie sehr er sich erniedrigt hat, dass er für sein Volk kam, für klein und groß, und dass er für die anderen Völker kam. Und er kam, um die Beziehung zu ihm wiederherzustellen. Und was auch interessant ist im Zusammenhang mit dem, was ich vorhin gehört habe, erzählt habe von dieser Wissenschaftlerin, ist, die Wissenschaft sagt auch, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, wenn man das sich vielleicht annehmen mag, sondern das Gegenteil von Liebe ist eigentlich Angst. Und alles Negative, das ein Mensch so hervorbringt, auch Hass, wurzelt eigentlich in Angst. Ich habe das nochmal nachrecherchiert und ist tatsächlich was, das echt so wissenschaftlich auch gelehrt wird. Und es passt irgendwie zu dem, was Gottes Wort sagt, weil in Johannes 4, Abvers 16 steht, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Und er sagt, vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn Gottes Liebe in uns vollendet ist, so richtig vollendet, dann sind wir eigentlich frei von Furcht. Und er sagt, wer sich noch fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Ich glaube, da gibt es noch viel, was wir erreichen können, weil ich bin nicht immer frei von Furcht. Aber er sagt, wenn wir vollendet sind in der Liebe, sind wir frei von Furcht. Und Jesus kam auf die Welt, um all das eigentlich wiederherzustellen für uns. Ein Zustand der Versöhnung, um uns frei zu machen von der Macht der Finsternis, um uns in sein Reich hinein zu versetzen. Sagt er auch, wenn wir ihn annehmen, wir sind nicht mehr von dieser Welt, wir sind noch in dieser Welt. Aber wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, steht im Wort. Wir sind Bürger des Himmels. Und mit dem Bürger des Himmels, ist so, wenn irgendjemand in einem fremden Land zu Unrecht eingesperrt wird, dann ist es so, dass die Regierung von seinem Heimatland sich für ihn einsetzt. Das haben wir mal erlebt mit dem Journalisten, der in der Türkei eingesperrt wurde, dass sie unsere Bundesregierung für ihn und seine Freilassung eingesetzt. Und so, wenn irgendjemand was Unrechtes geschieht in einem anderen Land, dann setzt sich die Regierung vom Heimatland für ihn ein. Das kann sogar bis zum Krieg führen. Aber wir haben nicht nur die Regierung von einem Land auf unserer Seite, sondern wir haben einen Schöpfer des ganzen Universums auf unserer Seite. Weil er sagt, wir sind Bürger des Himmels, wir sind nicht mehr Bürger dieser Welt, wir sind in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und Gott hat uns, er sagt auch, er hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Er hat uns freigemacht von Furcht und zurückversetzt eigentlich in den Zustand, für den wir gemacht sind, Liebe. Er hat es ermöglicht. Wir müssen uns nur darauf einlassen. Wir müssen nur in ihm gewurzelt sein. Wir müssen gewurzelt sein in seiner Liebe zu uns und unserer Liebe zu ihm. Und daraus folgt auch die Liebe zu anderen. Und alles, was wir denken, was wir eigentlich machen in unserem Leben, das kann und sollte durch Liebe motiviert sein. Und wenn wir das alles so im Kopf haben mit dem Begriff Fest der Liebe, dann stimmt das eigentlich. Wenn wir wirklich das im Kopf haben dabei, dann ist der Begriff eigentlich relativ treffend. Und ich möchte uns einfach heute auch dazu wirklich ermutigen und aufrufen, dass wenn wir heute Heiligabend feiern, egal was wir vorhaben, ob wir daheim sind, ob wir bei Verwandten sind oder im Kreis der Familie einfach nur, ob wir jetzt ein feudales Festmahl uns gönnen oder nur einen kleinen Snack, egal was wir vorhaben, dass wir dabei an ihn denken, wenn wir am Tisch sitzen, wenn wir essen, wenn wir Geschenke auspacken, dass wir mit ihm in Verbindung sind, dass wir mit ihm feiern und dass wir Jesus feiern an dem Tag. Und egal, selbst wenn du das tollste Weihnachtsgeschenk bekommst, das du jemals bekommen hast, dass du dran denkst, dass du von Jesus ein viel größeres Geschenk bekommen hast. Weil das ist das, was wir heute eigentlich feiern, seine große Liebe. Und ich kann jetzt die Band schon mal wieder nach vorne kommen. Das können wir heute feiern, dass Jesus uns wirklich in sein Reich zurückversetzt hat, dass er wirklich uns niemals aufgegeben hat, uns niemals in den Stich gelassen hat und er sogar gesagt hat, er wird uns niemals verlassen, er wird uns niemals im Stich lassen. Er liebt uns so sehr. Und ich möchte auch einfach die Chance hier geben, ich meine, heute ist niemand Unbekanntes da, aber wir wollen die Predigt auch wieder hochladen, wir wollen sie vielleicht wieder auf YouTube stellen, so wie letztes Jahr. Und wer weiß, vielleicht hört irgendjemand zu, der das so noch nie gehört hat. Ich möchte einfach jeden ermutigen, der denn das jetzt angesprochen hat. Wenn du diesen Gott der Liebe noch nie persönlich kennengelernt hast, wenn du ihn noch nie erlebt hast, wenn du gern wissen würdest, irgendjemand hat mich abgedreht, wenn du gern wissen würdest, wie das ist, wenn man Gott wirklich erlebt, wie das wirklich ist, wenn Gott unser Leben verändert, wie das ist, wenn wir wieder in diese Verbindung mit Gott eintreten können. Und wenn du die Einladung noch nie angenommen hast, die Jesus dir ausspricht, weil er sagt, ihr seid getrennt von mir, aber wenn ihr zu mir kommt, wenn ihr mein Opfer annimmt von ganzem Herzen, dann seid ihr wieder versöhnt mit dem Vater, dann seid ihr wieder versöhnt mit Gott. Oder wenn du vielleicht in Schwierigkeiten steckst, und du weißt eigentlich, du brauchst Gottes Hilfe, nur Gott allein kann dir helfen, Du weißt, du schaffst es nicht allein, aber du sagst, ich brauche Gottes Hilfe. Ich habe sie vielleicht noch nie erlebt, aber ich brauche sie. Dann will ich dich ermutigen, dass du heute zu ihm kommst, weil er wird dich nicht abweisen. Er wird dich niemals abweisen. So wie er die ganze Menschheit nicht abgewiesen hat. So wie er gekommen ist. Wir haben gehört, was er eigentlich von Herz hat. Er ist sogar extra, obwohl er es nicht hätte müssen, im Futtertrog zur Welt gekommen, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Und er ruft jeden von uns. Jeder von uns, wo noch nicht bei ihm ist, ruft er und sagt, es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Du bist für Liebe gemacht, du bist für seine Liebe gemacht. Ich möchte uns bitten, dass wir einfach kurz zusammen die Augen schließen. Und ja, wenn dich das jetzt irgendwie angesprochen hat, falls du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, falls du noch nie Ja zu Jesus gesagt hast, falls du es noch nie angenommen hast oder ja noch nie ihm dein Leben gegeben hast. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann, ich glaube, du würdest wissen, weil es verändert dein ganzes Leben, wenn du es gemacht hast. Und dann möchte ich dich jetzt einfach einladen, dass du es jetzt tust, dass du von ganzem Herzen zu ihm sprichst. Und ich will einfach ein kleines Gebet beten. Ich bete es einfach vor und ich bitte einfach, dass vielleicht alle das mitbeten, auch die es schon gemacht haben, aber dass, falls jemand dabei ist, der es jetzt wirklich von Herzen zum ersten Mal macht, ja, dass es ihm leichter fällt. Und dass auch jeder, wenn jetzt echt jemand zu Hause zuhört bei der Aufnahme oder auf YouTube, der das machen will, dass er das jetzt einfach mitbetet. Es geht nicht um die Worte, sondern es geht einfach darum, dass wir es von Herzen ernst meinen. Herr Jesus, ich danke dir für deine große Liebe. Ich danke dir, dass du deinen Thron verlassen hast und dass du auf die Erde gekommen bist. Ich danke dir dafür, dass du ja gekommen bist, um meine Schuld zu tragen und für meine Sünden zu sterben, dass ich Leben haben kann. Und ich will dieses Opfer heute für mich annehmen. Komm du in mein Herz. Komm du in mein Leben. Sei du mein Herr und mein Retter. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und von heute an lebe ich für dich. Amen. Das reicht, wenn du es ernst gemeint hast und zum ersten Mal gebetet hast, dann sagt Gott, du bist jetzt ein Kind Gottes. Und im Wort steht auch, ja, die Engel im Himmel, sie jubeln und feiern über jeden, der zu Gott zurückkommt. Und da wollen wir gleich mitmachen, wir wollen gleich mitfeiern, wir wollen noch ein Lied zum Abschluss singen. Ganz kurz noch, falls du es zum ersten Mal gemacht hast, drei Sachen will ich dir ans Herz legen, weil du denkst, okay, jetzt habe ich das gemacht und jetzt, wie geht's weiter? Das erste ist, sprich mit Gott, ja. Du bist jetzt Gottes Kind, du kannst mit ihm sprechen. Und Grundlage jeder Beziehung ist Kommunikation. Ja? Es gibt eigentlich keine Beziehung ohne Kommunikation. Das Wichtigste ist, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir mit ihm reden. Und du musst nicht irgendwelche Gebete runterleiern, sondern du kannst mit ihm reden, wie mit deinem besten Freund. Und red mit ihm so viel wie möglich. Red mit ihm über alles. Das Zweite ist, wir haben über Liebe geredet. Ja? Und das hier ist sein Liebesbrief an uns. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du früher schon mal versucht, da drin zu lesen, hast nichts verstanden, hast wieder aufgegeben. Aber wenn du jetzt Ja zu Jesus gesagt hast von Herzen, ich ermutige dich, nimm das nochmal aus dem Regal und fang nochmal an drin zu lesen. Weil dann siehst du es jetzt mit ganz anderen Augen. Jesus sagt, der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit führen. Und ich empfehle irgendwo im Neuen Testament, im Johannesevangelium oder so, anzufangen zu lesen und einfach es gemeinsam mit Gott zu lesen. Und du wirst sehen, du siehst mit anderen Augen. Und der dritte Punkt ist, wir haben gesagt, wir sind gemacht primär für Gottes Liebe und unsere Liebe zu Gott, aber wir sind auch gemacht für die Liebe untereinander. Ja, Jesus hat uns nicht berufen dazu, dass wir Einzelkämpfer sind, sondern er hat uns für Gemeinschaft geschaffen. Deswegen möchte ich uns alle einfach nahelegen und denen, die das jetzt zum ersten Mal gemacht haben, such Gemeinschaft zu anderen. Wenn du noch nie jetzt in einer Gemeinde warst oder du es gerade im Internet anguckst und du gar nicht weißt, hä, wo gibt es eine, wo soll ich hingehen, kannst du uns auch gerne anschreiben. Wir helfen dir, eine zu suchen in deiner Stadt. Aber komm in eine Gemeinde, komm zu uns oder irgendwo anders hin, je nachdem, wo du bist. Aber such Gemeinschaft mit anderen Christen. Und jetzt komme ich aber zum Schluss. Kommen wir nochmal zurück zu der Party, die im Himmel stattfindet. Wir machen mit. Ja, jetzt feiern wir einfach nochmal zusammen unseren Gott. Wir haben nur ein Abschlusslied, aber in dem Abschlusslied können wir jetzt nochmal alles geben. Wir können Gott ehren, ja, den Erfinder der Liebe, den Schöpfer der Liebe, der uns nie im Stich gelassen hat und der uns nie im Stich lassen wird. Und ich wünsche euch allen ein wundervolles, schönes, ruhiges, gesegnetes Fest mit euren Familien, aber vor allem mit Jesus.